der Fußball-Podcast von Fans für Fans.
Moin Moin aus Flensburg und herzlich willkommen. Ja, ihr verhört euch nicht. Es sind tatsächlich eure beiden Lieblingsfußball-Podcaster aus dem Bundesland Schleswig-Holstein, um es ein bisschen einzugrenzen. Hier ist das Kopfentzündung im Wort Kehlkopfentzündung. Hier ist der Mann, der auch auf gepackten Koffern sitzt. Hier ist Malte Asmussen. Herzlich willkommen. Hallo Malte.
Ja, vielen Dank, lieber werter Bruder. Für die Anspielung im Titel unseres Podcasts vielleicht bislang noch nicht verstanden haben. Ja, wir sind Brüder. Ich grüße natürlich auch herzlich aus Kiel nach Flensburg und grüße quasi die menschgewordene neue Kopfbedeckung von Herrn Baumgart, dem neuen HSV-Trainer. Du bist die Kappe. Trägst ja sogar auch eine, wobei etwas anders als von Herrn Baumgart, genau. Sind es die Yankees? Das sind die Yankees, ne?
Ja. Also Malte und ich schalten uns ja immer mit Kamera zu, damit wir uns ein bisschen sehen, weil wir so wunderbar und attraktiv sind. Und ihr könnt das ja gar nicht sehen, aber ich trage eine navy-blaue Yankees-Cap.
Dann sage ich nochmal was dazu, vielleicht wie ich meinen Hintergrund gestaltet habe. Ich habe ein Fußballstadion genommen und natürlich nicht irgendein Fußballstadion, sondern das heimische Stadion unserer KSV, das wunderschöne Holstein-Stadion.
Ja, das ist mit Sicherheit ich finde, das ist der geilste Hintergrund, den ich bisher bei einem Skype-Telefonat gesehen habe.
Oh, das ist schön, das freut mich.
Muss ich wirklich an dieser Stelle sorgen. Muss ich wirklich zugeben.
Ja. War ein Denkfehler, ne? War kein Denkfehler in dem Falle. Naja, gut.
Ja. Fast ein halbes Jahr keine Lieber Bros. War irgendwas? Ist Fußball irgendwas passiert? Ich bin mir nicht mehr so sicher und nicht mehr so im Bilde.
Vereinzelt sollen Dinge passiert sein. Es ist auf jeden Fall eine in Teilen spannende, mal eine andere Saison. Welche Euphemismen fallen einem noch dafür ein? Unseren beiden Clubs. Also wir hatten es, glaube ich, schon mal leichter, jeweils mit ihnen, ne? Kann man sagen, oder?
Ja, also du meinst natürlich Borussia Dortmund und den FC Bayern München. Ist das noch bei dir, Stand jetzt, der Verein?
Es ist weiterhin und es manifestiert sich ja die kritische Begleitung immer mehr.
Ja, wenn es nicht läuft, wird sie kritischer, oder? Es liegt ja in der Natur der Sache, aber auch so die Vibes, die ich so wahrgenommen habe, ich gebe jetzt zu, wir haben ja auch ich habe ein paar Hörerfragen mitgebracht und eine davon war, schönen Gruß an Kekskaddel an dieser Stelle, war tatsächlich, welches Spiel hat euch dermaßen enttäuscht, dass ihr euch jetzt erst wieder meldet?
Oh, gute Frage.
Und immer wenn man die Antwort nicht weiß, ich gebe die Frage mal weiter.
Also natürlich muss man sagen, dass man als Bayern-Fan, kritischer Begleiter, Supporter, however you name it, dass 3:0 in Leverkusen eine Machtdemonstration von Bayer Leverkusen gewesen ist. Und natürlich 10 Minuten lang hat man ebenbürtig war man sogar vielleicht besser als Bayer, weil beide Mannschaften hatten ja, beide Trainer hatten ja jeweils auf den Gegner so ein bisschen Anpassungen hin Anpassung vorgenommen, so richtiges Deutsch. Und dann war es 80 Minuten lang, aber also starkes Bayer und schwache Bayern. Ne? Und deswegen, das musste man auf jeden Fall verdauen, ja.
Was war's? Ja, bei mir war es, glaube ich, kein Spiel. Also ich könnte jetzt faken und sagen, bei mir war es natürlich, also seit dem 27. Mai 2023 ist die Fußballlust jetzt eher ein bisschen begrenzter als sonst. Ich musste ja einfach Max Eberl weich klopfen in den letzten Monaten. Okay. Ich musste ihn auf Knien anflehen. Bitte Max, ich weiß, du möchtest eigentlich bei RB bleiben, aber hast du nicht sonst Lust, zu Dortmund zu kommen? Ja, und dann hat er aber gesagt, Bayern, ja, komme ich gern, und dann kam er.
Ja.
Schade, hätte klappen können. Aber ich habe ihm eigentlich auch nur 3 Fragen gestellt. Ich hab ihn gefragt, was willst du, was brauchst du und was kann ich erwarten? Ja, schöne Grüße an Leo, an unseren Hörer Leo, der diese Frage gestellt hat, natürlich mit einem Augenzwinkern. Wir spielen natürlich auf die berühmten, mittlerweile, ist das ein Meme, wenn man im Internet etwas postet? Ah, nee, Memes sind, glaube ich, wenn das keinen Ton hat, aber mittlerweile ist ja dieser berühmte Ausspruch, den Erwin Tesic getätigt hat, als es um die Verpflichtung von Jadon Sancho ging, ja schon fast legendär.
Guck mal, ich konnte das gar nicht so sofort relaten, aber ja, und Meme ist tatsächlich, kann auch mit Ton sein. Es geht ja einfach nur um ein Internetphänomen. Ich habe es gestern, lustig, dass du das gerade so hast, denn ich habe es gestern nachgeschlagen, weil ich auch nochmal die genaue Bedeutung mir nochmal angucken wollte, ja.
Guck an. Ja, womit wollen wir anfangen? Wollen wir erstmal ins Unterhaus gucken und über Holstein Kiel und den HSV reden?
Würde ich vorschlagen. Fangen wir mit dem Positiven an, oder? Also jedenfalls den Teil Positiven.
Ja. Was ist das denn? Ja, gut. Also, bitte fügen Sie, liebe HörerInnen, an dieser Stelle beliebige Ausschnitte aus den Lieberbloß-Folgen der letzten 12 bis 13 Monate ein, wo es ungefähr so immer lief. Monolog Timo und zum Ende hin über Holstein Kiel. Es wird nur um den Klassenerhalt in der zweiten Liga gehen. Tja, little did we know. Man ist Tabellenzweiter und mischt trotz jetzt eines Rückrundenstartes, der doch bisschen holpert, finde ich zumindest. Ich kann es gerne sagen, ich bin da ja auch immer so Kritik. Ich bin ja so ein Grandler bei Holstein. Bin so ein ganz Schlimmer. Aber dennoch ist man ja noch gut bei der Musik dabei.
Ja, ich würde auch das ein bisschen unterscheiden. Ergebnistechnisch war das teilweise natürlich nicht zufriedenstellend, aber wir haben ja zum Beispiel auch zusammen ein Fußballspiel live im Stadion hier in Kiel gesehen, nämlich das Spiel gegen St. Pauli. Persönlich muss ich sagen, eines der besten Fußballspiele, die ich jemals live im Stadion gesehen habe. Und es war ein Zweitligaspiel und ich war auch öfter mal in Erstligastadien. Du ja sowieso noch viel häufiger, aber ich kann das für mich sagen. Das war ein spannendes, starkes Fußballspiel. Es hat einfach Spaß gemacht, das zu gucken, auch wenn man nachher 3-4 verloren hat. Und genau solche Spiele sind es, finde ich, auch die Holstein einen auch so ans Herz wachsen lassen, auch wenn sie mal eben nicht punkten. Ne, da ist immer Feuer dabei. Das ist auch immer mal ein bisschen auf und ab. So, das ist nicht so konstant. Und das ist vielleicht auch das, was irgendwann am Ende dieser Spielzeit vielleicht dann auch verhindert, dass man in die Bundesliga aufsteigt. Aber also, ne, das ist irgendwie, das hat Herz, das hat Charakter, das macht Spaß zu gucken.
Ja, das war ein bisschen Harakiri in der zweiten Hälfte und das haben wir nie so trainiert. Aber es macht trotzdem Spaß zu gucken.
Ja, ist doch, also natürlich, wenn du da auch nochmal ganz kurz, wir müssen den Spielfilm des Spiels nicht wiedergeben, aber die erste Halbzeit, die Pauli ja ganz souverän, ohne jetzt da ein komplettes Feuerwerk abzufackeln, weil Holstein einfach zu viele Fehler macht. Und in der zweiten Halbzeit die Reaktion, also das ist ja das, was man bei Rapp doch häufig feststellt. A, sind es Umstellungen, die er in der Halbzeit vornimmt, die greifen. Und man muss ja auch sagen, so eine Leistung wirst du dann nur auf die Straße bringen, wenn du auch entsprechend nochmal angezündet wurdest vom Trainer. Und das würde ich einfach mal, ohne jetzt in der Kabine gewesen zu sein, so vermuten, dass das passiert.
Und was mich beeindruckt, ist dann, dass es in Berlin ja den ähnlichen Ablauf gibt. Man fängt sich ein 0-1, wo man dem Gegner das Ding quasi auflegt auf der Torlinie, fängt sich dann 0-2, wenn ich das noch richtig erinnere, war es eine Standardsituation infolge eines Konters, ich bin mir aber nicht mehr sicher. Und dann kriegt man das noch in den letzten 10, 15 Minuten, wenn wir jetzt die Nachspielzeit mit einberechnen, kriegt man es noch mit einem sicherlich durch Wahreinsatz. Wahreinsatz klingt immer so nach glücklichem Elfmeter. Für mich war es aber ein berechtigter Elfmeter. Gut, ich habe vielleicht auch ein bisschen die blau-weiß-rote Brille auf. Aber dennoch ist es dann ein Punktgewinn in Berlin bei einer Hertha, die immer noch, glaube ich, ein bisschen den Traum hat, doch nochmal oben ranzuschleichen und an die Aufstiegsplätze ranzurobben. Und wenn dann das Wochenende so läuft, wie es gelaufen ist, sprich der erste FC St. Pauli verliert in der Turnhalle und der HSV verliert das Spiel gegen den Tabellenletzten, dann ist das ein gewonnener Punkt, muss ich sagen.
Das ist ja das Verblüffende, neben der Punkteteilung von Hannover und Düsseldorf, war Holstein auch die einzige Mannschaft von oben, die überhaupt gepunktet hat, ne? Also Pauli verloren, HSV verloren, Fürth ja eine Klatsche in Karlsruhe kassiert. Das sind ja, glaube ich, auch die Mannschaften und ich würde sogar mittlerweile den KSC dazu zählen und bei der Hertha bin ich mir ehrlich gesagt nicht mehr so sicher, ob ich die noch zu dem Kreis dazu rechnen würde, die noch um den Aufstieg mitspielen oder Aufstieg-Relegation spielen. Aber den KSC, der auch der kommende Gegner der KSV jetzt am Samstag ist, das wird, glaube ich, nochmal ein richtungsweisendes Spiel halt für beide Mannschaften. Nimmt Holstein da einen Heimdreier mit, dann, glaube ich, wird's für die letzten 9 Spieltage auf jeden Fall auch, wird man um den Aufstieg mitspielen. Sollte man das verlieren, könnte es tatsächlich so langsam da oben aus den ersten 3 Plätzen auch ein bisschen runtergehen. Und dann würde KSC halt, für die würde es virulent werden. Ja, man darf gespannt sein. Für mich ist Pauli trotz der Niederlage auf Schalke auch gerade nach dem Auftritt erste Halbzeit in Kiel eigentlich wirklich top of the notch. Aber
du weißt, was ich im Stadion gesagt habe? Ich habe gesagt, wenn ich mir das gesamte Spiel betrachte gegen die KSV, ist es ja erste Halbzeit souverän, aber dann darfst du das Spiel so nicht mehr, es darf gar nicht mehr so wackeln als Spitzenmannschaft, die den Aufstieg machen.
Stimmt.
Oder vollenden möchte. Und deswegen hat mich das nicht so überrascht, dass sie in Gelsenkirchen nicht gewonnen, sondern sogar verloren haben. Und ich bin auch noch nicht so ganz sicher. Sie spielen noch zu Hause, sie spielen noch in Hamburg, aber im Volksparkstadion gegen den HSV.
Stimmt, klar.
Das ist wirklich das berühmte Sechs-Punkte-Spiel, aber im positiven Sinne, der HSV kann da unheimlich Boden gut machen. Ja. Deswegen, ich bin noch nicht ganz sicher. Wenn jetzt die Hürzeler-Nummer vom Eis ist, was man ja so in den letzten Tagen gehört hat, scheint es ja doch zu einer Vertragsverlängerung vom Coach beim FC St. Pauli zu kommen. Dann kann das nochmal diesen berühmten Schwung und Push geben. Denn ich glaube, genau wenn das nicht passiert wäre, hätte es noch so eine Richtung Downswing gehen können. Aber so bin ich, also ich glaube auch, dass der FC St. Pauli aufsteigt. Aber ich habe auch an dem Freitag ja gesagt, also so ganz eingetütet ist das bei mir nach so einem Spiel noch nicht. Und machen wir uns nichts vor, wenn das Spiel noch 4-5 Minuten gedauert hätte, wäre das auch 4-4
ausgegangen. Nicht mehr, da würde ich zumindest fest von absolut so unterschreiben. Also ich glaube, 5 bis 10 Minuten noch mehr auf der Uhr, dann hätte Holstein da noch einen Punkt mindestens geholt. Weil einfach ja das Momentum dann ja auch so switchte auf die Seite, ne? Der Kieler, klar. Ich habe mal durchgerechnet, die letzten 10 Jahre, was man für den zweiten Platz eigentlich so an Punkten braucht. Und ich würde gleich vorab sagen, ich glaube, dieses Jahr würden vielleicht sogar 2 Punkte weniger reichen. Der Durchschnitt statistisch sind 62,4 Punkte. So, jetzt haben wir, glaube ich, den Tabellenstand, wenn ich das richtig im Blick habe. Holstein 43, Pauli 48.
Jo, gut.
Der HSV 41.
Das hast du sehr gut gelernt. Bravo. Ich mach mir mal ein Sternchen in meinen Noten.
Also wir machen es mal rechnerisch leicht. 20 Punkte braucht der HSV noch. Ungefähr. Holstein könnten 18 genügen. Und Pauli dementsprechend wahrscheinlich um die 15 Punkte rum. 10 Spiele. Das heißt, da dürfen tatsächlich nicht viele Niederlagen folgen. Gerade wenn du auch noch mal 2-3 Unentschieden mit dabei hast. Also, das ist echt, ich habe das mal versucht, so ein bisschen mathematisch so ein bisschen da ranzugehen, bin ja gar nicht so unbedingt der Mathe-Typ.
Und ich habe mir auch gemerkt, weil du gesagt hast, Pauli hat 48 Punkte, man braucht wie viel Komma 5 nochmal, 61,5?
Also ich habe 15 gesagt, das ist natürlich Quatsch, die brauchen wohl tatsächlich nur so um die 13, 14, ja. Aber ich glaube, mit den 20 oder sogar 21, 22 für den HSV lag ich richtig und dementsprechend Holstein ja um die knapp etwas um die 20 rum, so sagen wir mal.
Biegen wir mal so Richtung HSV ab, denn der HSV hat morgen schon wieder ein, wie ich finde, 6-Punkte-Spiel, aber eher so aus der Sicht des Gegners. Sie spielen nämlich morgen in Düsseldorf gegen die Fortuna.
Ja, total spannend, habe ich auch.
Ich weiß gar nicht, ob das eines dieser Spiele ist, wo man for free quasi rein kann. Das heißt, ich glaube, so oder so wird die Hütte relativ voll sein in Düsseldorf.
Ja, viele Geschichten auch, ne? Also Tune.
Ja. Ja, stimmt.
Jetzt sehr weit gespannt, aber Düsseldorf Baumgart lange Jahre jetzt in Köln. Also da steckt ja eine Menge drin und natürlich die Tabellenkonstellation ohne Frage.
Genau. Also um das mal unsere Hörer, die jetzt die Tabelle nicht immer im Kopf haben und auch nicht googeln wollen, Fortuna mit 37 Punkten, momentan 4 Punkte hinter dem Relegationsplatz. Sollten sie gewinnen, rücken sie bis auf einen Punkt an den HSV heran. Wenn der HSV seinerseits gewinnt, sind es dann bis auf den Fakt, dass sie natürlich gegen den Spieltag noch abwarten müssen. Aber dann wären es erstmal über Nacht 6 Punkte Abstand auf einen nicht zur Relegation berechtigten Platz. Und das wäre schon wichtig, glaube ich, weil ich halte das habe ich ja unter der Woche auch zu dir gesagt, per Sprachnachricht oder per Nachricht. Ich glaube oder ich fürchte, dass der Baumgart-Effekt sich A, gar nicht so richtig einstellen kann, weil es irgendwie doch ein bisschen der Fußball, also es lag ja für mich nicht, die Trennung von Tim Walter lag für mich nicht daran, dass er keinen guten Fußball gespielt hat, sondern dass mit diesem Fußball, den er gespielt hat, einfach so viel Risiko dabei war, dass zuletzt die Ergebnisse gerade zu Hause einfach nicht zugelassen haben, dass man so aufsteigen kann. Also du kannst halt nicht immer 4 Gegentore kassieren.
Absolut.
Jetzt war ich vom ersten Auftritt gegen Elversberg, den habe ich auch vollständig gesehen, relativ angetan, habe mich aber gewundert, dass es in Anführungsstrichen nur 1-0 ausging. Habe aber das verbucht, ne, dieses berühmte lieber mal 1-0 gewinnen, als dreimal 2-0 oder 2-3 zu verlieren. Und dann verlierst du eine Woche später bei einem zweiten Heimspiel in Folge dann gegen den letztplatzierten Osnabrück. Du holst dieses Jahr 0 Punkte gegen Osnabrück. Ja. Das darf dir nicht passieren. Das ist, also ich habe ein bisschen Bauchweh, ich hoffe, dass dieser Trainer wechselt, und ich habe mich echt, ehrlich gesagt, habe ich gedacht, wenn sie auf einen Trainer gehen, dann nur auf Baumgart, und wundere mich, dass es vielleicht doch größere Probleme gibt beim HSV, die jetzt dazu führen, dass sie doch wieder wackeln. Hätte ich nicht gedacht.
Ja, dann sollten wir da aber noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Also ich teile alles, was du gesagt hast. Ich hielt Baumgart auch absolut für den passenden Deckel für den Topf HSV. Und würde auch völlig unterschreiben, dass das Problem bei Walter wirklich dieses übertriebene Risiko in der spielerischen Note war. Dass es einfach zu wenig Absicherung war, dass das zu Hurra-Fußballmäßig gewesen ist. Und ja, also was ich so merkwürdig fand, war, also du darfst natürlich rein tabellarisch nicht gegen den Tabellenletzten verlieren, aber ich finde, du darfst vor allen Dingen nicht so auftreten gegen den Tabellenletzten. Ne, in einem Heimspiel musst du doch gerade, da erwartet man doch gerade von der Baumgartenmannschaft, dass die da ein Feuerwerk abfackelt, oder? Und das habe ich in dem, ich habe tatsächlich auch nur die erste Halbzeit live gesehen im TV. Da ging es dann ja mit 1-1 in die Kabine. Ich kann zu der zweiten Halbzeit wenig sagen, da müsstest du vielleicht nochmal ein, zwei Worte zu finden. Ich fand es aber schon in der ersten Halbzeit nicht besonders beeindruckend und auch irritierend. So, Passspiel, das war ja auch eine Stärke des HSV. Eigentlich natürlich auch dieser Mut, der zum Übermut mutierte. Nichts davon war meiner Meinung nach zu sehen.
Ja, ich hatte schon allein das sehr irritiert, dass sie wieder ein frühes Gegentor zu Hause schlucken müssen und wieder von Anfang an hinterherrennen müssen. Das hätte ich jetzt erwartet, dass genau das die Baustelle ist, dass Baumgart, man weiß ja mittlerweile, dass die Ansage doch sehr häufig von Coaches ist, so die ersten 10 Minuten voll drauf und zeigen, wer hier der Herr im Haus ist und wir wollen ein schnelles Tor und so weiter. Aber du darfst ja nicht, ne, jetzt sag ich das Wort schon zum zweiten Mal heute, da kannst du ja nicht dann in Harakiri abdriften. Und das ist beim HSV unter Walter, finde ich, sehr häufig der Fall gewesen. Da habe ich jetzt am Sonntag eher Ähnliches wieder gesehen unter Steffen Baumgart. Aber lassen wir uns mal überraschen. Ich bin immer noch frohen Mutes, dass man irgendwie das schaffen könnte, weil ich glaube ehrlich gesagt nicht an die Stabilität bei Holstein Kiel. Also ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren, aber ja, die geneigten Hörer wissen ja, dass ich da eher etwas...
Ja, und der HSV hat...
Madig und es gibt...
Der HSV hat eben noch Kiel zu Hause, er hat Pauli zu Hause und... Er hat jetzt ein ganz wichtiges Spiel in Düsseldorf vor der Brust. Also da, wenn du da mit 7 bis 9 Punkten rausgehst, dann sieht es natürlich erstmal gut aus.
Ja, ich bin gespannt. Also auch da wieder wichtiges Spiel jetzt, aber welches Spiel ist nicht wichtig? Das ist auch so
sofort sind alle,
so eine leere Phrase mittlerweile.
Du wirst dir, wenn du aufsteigen willst, ab sofort nur noch wenig Niederlagen eigentlich erlauben können. Es sei denn, es wird wirklich dieses, was ja viele auch schon jetzt aus den letzten Wochen gesagt haben, dieses krasse Schneckenrennen um den Aufstieg. Dann ist es der, denn gewinnt oder steigt halt derjenige auf, der sich am wenigsten zu Schulden kommen lässt. Ne?
Ja. Aber ist denn unsere KSV für dich eigentlich so, wir haben da noch nie drüber gesprochen, eher so der Fall Heidenheim, die sich das dann irgendwann einfach erarbeitet hätten, wenn sie dann mal aufsteigen würden? Oder ist es für dich immer noch so, wie es, also bei mir ist es so, ich habe jetzt zweimal Relegation erlebt und zwar einmal eine relativ eindeutige, also ein eindeutiges in die Relegation einziehen in der allerersten Saison unter Anfang und dann das doch eher bittere Relegationsspielen unter Ole Werner. Mhm. Und das hat mit mir so ein bisschen was gemacht, dass ich denke, also ich glaube, die Chance für erste Liga war halt einmal so groß wie noch nie, nämlich in dieser Corona-Zeit.
Ja, aber dann auch noch in der regulären Saison ohne die Relegation, ne? Also als direkter Aufstieg.
Ja, genau, genau. Und deswegen ist es bei mir so, dass ich mittlerweile denke, ich habe einen heiden Respekt vor der ganzen Leistung des Vereins, dass sie seitdem sie aufgestiegen sind, noch nicht ein einziges Mal in richtig ernsthafte Bedrängnis, was den Klassenerhalt geht, dass sie das geschafft haben. Und deswegen, ich würde mich natürlich freuen, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn der HSV aufsteigt, ehrlicherweise. Und ich würde mich auch noch freuen, wenn der FC St. Pauli aufsteigt, was man als eher KSV-Anhänger eigentlich gar nicht laut sagen darf. Aber es wäre toll, wenn 3 Nordvereine in der Bundesliga spielten. Ich glaube halt nur nicht dran, dass das wirklich passieren kann. Weil ich glaube nicht, dass der Bundesligist sich in der Relegation, Achtung, die Butter vom Brot nehmen lässt?
Das sind ja so zwei geteilte Fragen bei dir. Tatsächlich war für mich das echt ein Schlag ins Kontor, damals in die Relegation zu müssen. Ich habe tatsächlich uns in dem Moment hier in Kiel schon in der Bundesliga gesehen, also an den beiden letzten Spieltagen. Und da war die Relegation, weil man das eben aus der 2017er, 18er Saison gegen Wolfsburg kannte, war schon irgendwie, fühlte sich wie eine Niederlage an oder wie sozusagen eigentlich der Trostpreis. Und dann kam noch dieses positive Ergebnis in Köln und dann ja die Watschen im Rückspiel, als Köln dann einfach auch die Klasse des Bundesligisten irgendwie ausgespielt hat, die der FC Köln in der Liga ja weitgehend dann eigentlich gar nicht gezeigt hatte, aber da war es halt ein Klassenunterschied im Rückspiel. Und das dazu, natürlich würde man das total gerne mitnehmen und alleine dieser Nimbus, Schleswig-Holstein hatte noch keinen Erstligisten, der wäre damit gebrochen und ich finde, das hat Schleswig-Holstein, hätte das wirklich, wir sind ja nun Ur-Schleswig-Holsteiner, sind hier geboren, aufgewachsen und weitgehend, du hattest mal eine kurze Episode im Nordosten der Republik, aber ich bin hier ja nie weggekommen. Ich fände das schon geil, ich finde, wir hätten es einfach mal verdient. So, ob das gut wäre, also wenn, dann sollten wir es wie Heidenheim angehen. Es kann natürlich dann auch sowas passieren wie in Darmstadt. Das ist, glaube ich, nicht so krass. Aber du musst halt aufpassen. Also Bielefeld ist jetzt sicherlich das warnste Beispiel und auch immer noch der FC Schalke, mit dem wir uns aber in der Größe ja überhaupt nicht vergleichen können. Aber Bielefeld ist ja so ein bisschen eher vergleichbar, auch Größe der Stadt und so weiter und Größe so insgesamt, Bedeutung des Vereins. Das sind ja warnende Beispiele. Deswegen, ich mag auch die zweite Liga. Ich muss nicht unbedingt Bundesliga haben, aber es wäre natürlich schon cool. Lange Rede, kurzer Sinn.
Ja. Was auch richtig cool wäre, um eine Überleitung aus der Hölle zu benutzen, wäre, wenn in der ersten Liga, ich fange mal jetzt mal mit meinem Verein an, wenn man nicht das Gefühl hätte, dass man so langsam so sich selber auch zur Witzfigur der Nation macht. Ich hole mal ein bisschen aus. Ich habe in den letzten Wochen mit zwei Aussagen von Mitgliedern und Verantwortlichen meines Vereins so ein paar Probleme gehabt. Die erste kam tatsächlich von Aki Watzke, nachdem jetzt der von uns ja geförderte in Protest, wir haben ja Tennispoint leer gekauft, damit die ganzen Tennisbälle kommen. Und dann
hattest du gut sich, Entschuldigung.
Ja. Ich hatte diverse Vouchers, wie das ja, so schön heißt.
Vouchers.
Ich habe mich ein bisschen geärgert und das habe ich mich zum wiederholten Mal, weil Aki Watzke etwas tut, was er sehr gerne tut. Er nimmt eine Entscheidung zurück und das war ja nun offensichtlich eine einstimmige Entscheidung des Gremiums der DFL und sagt eine Woche oder zwei später, naja, das sei halt nur eigentlich so eine Masse von jeweils 500 bis 800 Fans gewesen, die dagegen gewesen seien. Und die hatten eine klare Position, kein Investor. Und die nicht aktiven Fans, die hätten damit eigentlich kein Problem gehabt. Die seien aber halt nur nicht aktiv geworden und hätten es niemandem gesagt. Das finde ich derart frech.
Inhaltlich
und
auch nicht haltbar.
Realitätsfern und nicht haltbar, dass ich das wirklich, es hat mich sehr stutzig gemacht. Es hat mich noch stutziger gemacht, als ich dann Sebastian Kehl am Sonntag im Doppelpass gehört habe, der zu Papier und zum Mikrofon Folgendes sagte. Ich habe es wirklich rausgeschrieben, weil es so schön zitiert war. Also es ist natürlich auch schon rauf und runter benutzt worden, aber ich finde es einfach so schön. Das erste Zitat hat mich ein bisschen stutziger gemacht als das zweite. Das erste Zitat ist nämlich, wir haben Bayern letztes Jahr ein bisschen ins Straucheln gebracht. Jetzt scheint es so, als dass Leverkusen womöglich die Ernte daraus zieht. Soll ich zuerst oder willst du?
Du hast es zitiert, du darfst auch, bitte.
Ich finde das eine grobe also jeder Leverkusen-Fan hat jetzt richtig Grund, im Rückspiel im Signal Iduna Park richtig heiß zu sein, weil so eine Aussage geht gar nicht, ist eine Frechheit. Macht die Leistungen von den Leverkusenern, die bisher ungeschlagen durch die Saison gehen, und zwar durch alle drei Wettbewerbe, macht sie richtig kaputt. Und deswegen halte ich das für eine große Frechheit. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist es, finde ich, ein bisschen Euphemisierung und fast so ein bisschen realitätsfern, was da im letzten Spieltag gegen Mainz passiert ist. Ich halte nichts davon, zu sagen, wie dumm man an dem Spieltag war, dass man diese Meisterschaft nicht nach Hause gebracht hat. Dummheit hat für mich
das. Das ist
damit
auch die falsche Begrifflichkeit. Also gehe ich voll mit. Ist einfach unangemessen. Aber bitte, sorry.
Und des Weiteren, du merkst halt, dass wir uns in der Liga selber so ein bisschen immer an den Bayern orientieren und dann zu sagen, die Bayern schwächeln jetzt, weil wir sie letztes Jahr weich gekocht haben. Ich meine, wenn wir die denn letztes Jahr so weich gekocht hätten, warum sind denn wir nicht zur Stelle gerade? Und da sind die Probleme doch bei uns weitaus größer, anstatt so einen Satz rauszuhauen. Da war Kili für mich wirklich ganz kurz vor Aki. Ist natürlich auch vielleicht eine Bewerbung, um den Posten zu übernehmen, mag so sein. Hat er nun auch in anderem Fall ja auch gesagt, dass das ein logischer Schritt für ihn gewesen oder dass das ein logischer Schritt wird für ihn. Hat mir gar nicht gefallen. Die zweite Aussage fand ich aber fast noch ein bisschen schlimmer, weil die stimmt einfach nicht. Da hat er nämlich gesagt, wir haben natürlich versucht, in den Kader zu investieren. Da ging es darum, ob die Bellingham, wo das ganze Bellingham-Geld sei. Und mancher Transfer hat auch nicht funktioniert. Dennoch wollen wir weiterhin auf unserem Weg bleiben, Top-Talente zu holen. Ich muss jetzt sagen, in diesem Transfersommer wurde ein Top-Talent geholt. Das ist Felix Metscher. Und ansonsten hat man mit Marcel Sabitzer,
Lukas
Füllkrug, Rami Bansebaini drei gestandene Bundesliga-Profis gekauft.
Ja, Kehl hat sich mit den beiden Aussagen absolut keinen Gefallen getan, weil fangen wir nochmal wieder bei dem Negativerlebnis letzter Spieltag, letzte Saison an. Das ist ja, also dieses Heimspiel hat doch offenbart, dass in einer Drucksituation nicht das entsprechende Ergebnis auf dem Platz geliefert werden kann, bei, in der Tat, schon damals schwächelnden Bayern. So, und
absolut, und ja, also
natürlich könnte man jetzt, also was vielleicht noch richtig ist, ist, dass die Bayern halt schwächeln. Das ist das einzig Richtige an dieser Aussage. Aber dass das daran liegen würde, dass Dortmund damit irgendetwas Großes zu tun hat. Die Probleme des FC Bayern haben mit Borussia Dortmund meiner Meinung nach wenig bis gar nichts zu tun. Die haben ganz viel mit dem FC Bayern selber zu tun. Aber sie haben mit Borussia überhaupt nichts zu tun. Also, wie gesagt, wenn, nur sehr, sehr wenig. Und ich verstehe diese ganzen Baustellen auch nicht. Also, ja, Kaderplanung im Sommer finde ich wenig kreativ. Bansebaini, Metscher finde ich jetzt keine Spieler, die Metscher vielleicht noch, aber Bansebaini ist für mich kein Bundesligaspieler oder kein Spieler, der einen für Titelambitionen und auch international weiterbringt. Dann ist die Entscheidung, die Terzic pro Emre Can getroffen hat, finde ich weder vom damaligen Standpunkt aus nachvollziehbar, gerade wenn man weiß, dass das ja die Entscheidung offenbar gegen Alvarez gewesen ist, der jetzt bei West Ham reüssiert.
Können wir heute Abend, wir nehmen an einem Donnerstag auf, einmal nämlich auch mal wirklich sehen, wie er es denn sich so macht, wenn er gegen den SC Freiburg spielt. Ich bin gespannt, ich habe nämlich nichts von ihm gesehen und habe ehrlich gesagt vergessen, was ich nämlich wirklich tun wollte, mal so seine statistischen Werte rauszusuchen, werde ich mal im Anschluss vielleicht nachliefern.
Wobei der ja jetzt, also die spielen ja international, aber ich finde, der ist auch zu einem Verein gegangen, der in England natürlich jetzt gar nicht unbedingt zur Top 5 gehört. Deswegen finde ich, hätte der in der Bundesliga ganz gut gepasst. Was auf der Haben-Seite ist, das will ich nicht vergessen, auch wenn ich den späten Transfer Füllkrug kritisch finde, aber nur wegen des späten Zeitpunkts, hat der ja gesessen. Ich meine, der liefert Tore und ich finde, der bringt auch eine Farbe in den BVB, die mir gefällt.
Ja, und ich habe da habe ich recherchiert. 11 Tore, 8 Vorlagen finde ich für einen 30-Jährigen wirklich eine richtig gute Quote. Ich glaube, der Beste oder nur besser war, glaube ich, Haaland in den ersten 22
Jahren. Also er ist da wirklich.
Und das ist dann schon eine Marke, ne? Dafür, dass man nicht irgendwie 60 Millionen ausgeben konnte, sondern ich glaube, man war so zwischen 15 und 18 dabei. Das ist in Ordnung.
Aber ich muss auch sagen, also ich hatte da ohnehin nicht so Zweifel daran, dass das passen könnte, weil das Einzige, was bei Füllkrug problematisch ist, dass er noch gar nicht so lange Zeit auf diesem hohen Niveau spielt, weil er immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde und dadurch eben in der, sagen wir mal, in der Zeit von 23, also sein Alter 23 bis 27 eben nicht permanent irgendwie auf dem Level gespielt hat, dass er wahrscheinlich von seinem Talent her einfach, und das sieht man jetzt, einfach hätte liefern können. Frage an dich, es sieht ja bislang noch so aus, dass man mit Terzic, also mindestens mal bis zum Saisonende wohl weitermachen wird. Aber Frage an dich, was passiert denn, wenn jetzt, sagen wir mal so, um den 28. Spieltag rum ganz deutlich wird, dass der Platz 4 in Gefahr gerät und was glaubst du? Bleibt es bei dieser Treue oder?
Also ich finde eine Sache zum Beispiel sehr gefährlich, die auch in der Berichterstattung immer so ein bisschen mir zu groß gemacht wird. Es könnte ja Platz 5 reichen. Ich glaube da nicht dran, weil ich glaube, dass die Bundesliga in den letzten Jahren gezeigt hat, dass in den K.O.-Spielen es immer schwierig ist, da weiterzukommen. Auch gar nicht gegen die großen drei anderen Nationen, sprich Italien, England, Spanien, sondern dass man gerade auch gegen so Leute gestolpert ist oder Mannschaften gestolpert ist, die eher nicht aus den großen Nationen und aus den großen Ligen
kommen. Ja,
with that being said, ich würde jetzt meine Hand ins Feuer dafür legen, dass wenn die Champions-League-Qualifikationen akute Gefahr gerät, das heißt, dass man mehrere Punkte Rückstand hat, dann wird das auch für Erwin Tesic nochmal eng. Ich glaube, dass dann Nuri Sahin übernehmen könnte, sollte, würde, wobei ich mir auch immer die Frage stelle, ob das so sinnvoll ist, wenn er doch gerade auch Teil des Ganzen
ist. Ich zitiere aus meinen Notizen, Wechsel auf Sahin, Fragezeichen. Hast du alles tatsächlich leider auch so beantwortet, wie ich es erwartet habe. Für mich wäre halt nochmal eine spannende Frage, wie würde man denn reagieren? Also jetzt nochmal ganz hypothetisch. Spieltag 33. Du gehst mit einer Niederlage in den 34. Spieltag, kannst aber aus eigener Kraft die Quali, den Quali-Platz, also ich glaube auch 4, nicht 5, kannst den kriegen. Was machst du dann?
Kein Harakiri. Ich glaube, das wird nicht passieren. Also dann ist es so ein Move, den ja Werder Bremen vor zwei oder drei Jahren gemacht hat, um nicht abzusteigen.
Den Move hatte ich nämlich im Hinterkopf. Ich halte das auch für Unsinn. Ich finde es, was ich ehrlich gesagt, also ich habe in den letzten Wochen auch viel Kritik an Terzic, was ich schade finde, weil ich fand das schon sehr echte Liebe, die er mit seinen Tränen am letzten Spieltag gezeigt hat. Ich finde, er hat aber auch gezeigt, dass nur dieses Emotionale und diese emotionale Bindung zum BVB eben noch nicht dazu führen, dass man dann auch auf der Trainerbank performt. Also ich finde auch vor allen Dingen spielerisch eine Rückentwicklung beim BVB und die enttäuscht mich als, sagen wir mal, Anhänger auch guten Fußballs. Und den hat der BVB in den letzten Jahren immer geliefert.
Ja, das ist tatsächlich ein bisschen in der Phase Rose und auch vorher schon Terzic, nach Tuchel ist das ein bisschen weniger geworden, sodass ich, wenn ich im Stadion war, also ich habe ja auch noch Spiele unter Peter Bosch gesehen, die wirklich herausragend gut waren, aber so in der, sagen wir so, Endphase Favre, Übergang Terzic, muss ich schon sagen, dass es manchmal nicht mehr so viel Spaß gemacht hat im Stadion, selbst wenn man verloren hat, zu sehen. Ich glaube, dass ein ganz großes Problem beim derzeitigen BVB-Trainer, jetzt will ich nicht schon wieder den Gag mit Erwin Tesic machen, dass Edin Terzic einfach, und das darf man nicht vergessen, zwei Dinge hat, die einen eigentlich dazu führen müssten, dass man in der Analyse weiß, was man bekommt. Nämlich erstens ist er immer noch Co-Trainer unter Lucien Favre gewesen. Mhm. Lucien Favre war immer ein Zauderer und ein Abwartender. Ja. Das ist Erwin Tesic auch, jetzt habe ich es doch wieder gesagt. Und das zweite ist, ich nehme mal den Vergleich Niko Kovac. Niko Kovac hat beim FC Bayern halt auch so trainiert und so spielen lassen, wie es Eintracht Frankfurt kann, nämlich eher so zerstörenden Fußball, abwarten, auf Konter spielen. Und das ist auch Terzic, der das so bei uns macht. Und da wurde ich bei Thomas Tuchel am letzten Freitag übrigens ganz hellhörig, als er in Freiburg auf einmal Stürmer gegen Innenverteidiger oder gegen Außen, nee, es war Innenverteidiger, es war Upamecano, dass er da diesen Tausch vornimmt. Und solche Wechsel sehe ich bei Terzic zu häufig. Das ist verständlich, wenn man irgendwie 2-0 führt, dann kann man das machen. Aber mit einem 1-0 ist mir das häufig zu passiv und zu wenig initiativ, genau, und aktiv vom Ingame
couragiert,
wie das so neu modern
ist. Also du kannst es, also ich finde, du, so wie du es genannt hast, ich würde es immer couragiert auch nennen oder der Mannschaft vorleben, mutig zu sein, ne? Und auch auf dem, weil das muss ja klar sein, irgendwann, also du gibst eine Formation vor, du gibst eine Marschrichtung vor und irgendwann brauchst du aber auch mündige Spieler auf dem Platz, die auch mal Entscheidungen treffen. Übrigens, das wäre auch eine Bombenüberleitung zum FC Bayern gewesen, aber die müssen wir uns noch kurz warm oder kalt halten.
Wir behalten das mal im Auge und im Kopf. Ich habe währenddessen übrigens mal Edson Alvarez mir die Leistungsdaten dieser Saison angeguckt. Nehmen wir mal erstmal das eigentlich nicht so positive. 3 Tore, 2 Vorlagen ist jetzt okay, finde ich, aber dadurch, dass er auch eher in den Bereich,
Sechser, ne?
Achtung, vielen Dank an TT, Holding Six, da ist er eher nur Holding Six. Da ist der Wert, der mir am meisten Freude bereitet, 15 gelbe Karten. Aber keine gelb-rote, keine rote. Das ist das, was man ja sehen.
Der gibt halt Gummi im Zweikampf, aber er verhält sich offenbar so schlau, dass er nicht vom Platz fliegt, ne? Und so würde ich den auch einschätzen. Also das wäre, ich hab den übrigens auch mal mir angeguckt und dachte, ja, weil ne, dass die defensive 6 in München auch immer ein bisschen gefehlt hat, ist ja jetzt auch keine Erkenntnis jetzt der letzten Wochen. Und den hätte ich auch durchaus mir schön saufen können, sag ich mal. Also ich fand den auch für Bayern interessant und hab aufgemerkt, als der bei euch ja quasi, also ich hatte das Gefühl, dass er im Prinzip schon in Dortmund war. Und dann gab's diese Kehrtwende, also es wird zumindest als Kehrtwende irgendwie beschrieben, die Terzic da vollzog, die ja dann auch Kehl irgendwie komisch aussehen lässt im Rückblick. Und das sind so ganz viele Baustellen beim BVB, die ich ja natürlich weiter aus der Ferne als du und mit dem Wissen um die Probleme in München irgendwie, ja, bemerkenswert fand. Weil, na klar, also logisch wäre eigentlich, wenn die Bayern nicht Meister werden, eigentlich der BVB. Und dass es anders ist, spricht nicht für den BVB.
War auch immer die Ansage von Aki Watzke, wenn die Bayern Schwäche, müssen wir da sein. Die hat Sebastian Kehl irgendwann weitergetragen und so hätte es sein müssen. Ich habe Kehli auch so verstanden, und das konnte man ja nicht nur zwischen den Zeilen so hören, sondern das hat er ja auch quasi so gesagt, dass die Alvarez-Nummer so lief, dass er das ein bisschen abgemildert hat, was so den Vollzug angeht. Man muss aber dazu sagen, dass es bekannt ist, dass Alvarez sich schon am Phoenix die Immobilien angeguckt hat und also dementsprechend
das hat selbst ich mitbekommen.
Sehr aktiv da ein bisschen auseinandergesetzt hat. Aber dass dann nicht nur Terzic, sondern auch Watzke gemeinsam in einer Art Gremium entschieden haben, dass das gemeinsam vom Paket her nicht zu dem passt, was man sich erhofft hat. Also es ist einfach, ich vermute einfach, dass der mit sagen wir 35 plus x Millionen zu teuer gewesen wäre für das, was man da bekommen hätte. Dann hatte man Emre Can noch auf der Payroll und hat dann sich dann entschieden, den Vertrag zu verlängern. Ob man Emre Can zum Kapitän hätte machen sollen, das ist eine Diskussion, da können wir, glaube ich, eine 5-Stunden-Sondersendung lieber
absolut
machen.
Also klar, man muss ja auch sagen, das ist natürlich gerade bei mir auch eine dolle Bewertung von außen. Und du kennst
bei mir ja auch.
Ja, aber, ne? Du kriegst natürlich das ein oder andere Interne dann doch über Kanäle mit. Und ob das dann alles immer so ist, ist natürlich die zweite Frage. Aber was mich als Dortmund-Fan, wenn ich einer wäre, und ich war zumindest Fan, auch wenn sie in den letzten Jahren schon ein bisschen abgebaut haben, das hast du, finde ich, zu Recht gesagt, aber ich war eigentlich immer Fan des Fußballs, des leidenschaftlichen Fußballs. Und leidenschaftlichen Fußball habe ich die Saison vom BVB ganz selten bis gar nicht gesehen. Und in der jetzigen Situation, wo die Bayern so schwach sind oder wo die Bayern einfach nicht performen, dann selber aber sogar in Gefahr zu geraten, dass man nicht in die Champions League kommt, das ist nach dem Negativerlebnis im Sommer, finde ich, eine Spur zu doll und wirft halt, finde ich, dann auch oder wirft meiner Meinung nach wirklich größere Fragen auf. Und um die muss sich der BVB ab sofort, und wahrscheinlich werden sie das auch tun, ernsthaft kümmern. Und damit ist es gegebenenfalls eine neue Ausrichtung des Vereins auf der Trainerbank und vielleicht auch an anderen Stellen. Dass Aki geht, ist klar, nach 25, ne?
Ja, aber die sportliche Gesamtleitung, wie das so heißt, die wird er schon im Sommer abgeben. Okay. Das heißt, das gibt dann, ist so ein bisschen wie bei Karl-Heinz, wie der Uli immer sagt, das ist ein Abschied auf Raten, aber die erste Rate wird schon relativ früh fällig, wenn man das so in diesem Bild richtig sagt. Sprich, im Sommer ist dann schon tatsächlich eine Grundsatzentscheidung zu treffen. Man hört ja so aus der Geschäftsstelle, dass es eventuell darauf hinauslaufen wird, dass es nicht mehr den großen, starken Mann beim BVB geben wird, sondern eher, dass es auf mehrere Schultern verteilt wird. Dass Kehli so eine Art sportlicher Geschäftsführer werden könnte und es dann aber noch zwei, drei andere, die in Sachen vielleicht Kommunikation,
Finance
und Verwaltung Finanz, da ein bisschen genau. Was machen und ja. Finance, genau. So wie das beim FC Bayern so ähnlich ist mit der anderen Struktur, was an sich ganz, ganz interessant und gut klingt. Ich wollte noch einen Gag machen natürlich, den habe ich aber vergessen vorhin zu machen. Ich habe vorhin ja ein bisschen gekickt draußen und es war wahlweise entweder ein Best-of-Jubler, also ich habe natürlich den Ronaldo gemacht und den Luca Toni. Oder es war halt auch wie so ein Video Best of Emre Can. Bitte lachen Sie jetzt, war natürlich ein Best of Can relativ übersichtlich.
Ja, ich hab das schon verstanden.
ist kapriziert und ist natürlich so, dadurch, dass er Kapitän ist, fokussiert sich sehr viel auf diese Personalie. Währenddessen sind so Baustellen da, Marco Reus, Mats Hummels, man weiß nicht, wie da die Zukunft aussieht. Bei Reus wohl eher Abschied, bei Hummels ist man auch jetzt nicht gerade davon überzeugt. Der will aber dann auch mit zur WM, dieses zur EM, das Thema stellt sich bei Reus irgendwie nicht so ganz, finde ich, weil er auch dafür nicht genug spielt.
Ja.
Es sind eine Menge Baustellen. Ich weiß nicht, ob das Gespann Terzic, Kehl dafür die Kraft, den Elan und vor allen Dingen auch die Harmonie untereinander hat, um das zu wuppen. Apropos Harmonie, kommen wir jetzt zum harmonischsten Verein dieser Bundesliga, dem, wie ich finde, sensationell Schritt haltenden mit Bayer Leverkusen, FC Bayern. Also es ist wirklich Hut ab, wie gut sie doch performen und wie gut sie noch die unter dem Bayer-Kreuz performenden Leverkusener Leverkusen, dass sie da noch Schritt halten.
Ich finde das echt. Ich
du übrigens sagt ihr ja alle immer, die Bayern schwächeln dieses Jahr. Ich komme ums Verrecken nicht auf die Tabelle und möchte gern so eine Übersicht haben, Sieg, Niederlage, Unentschieden. In meiner Wahrnehmung waren das jetzt vom FC Bayern natürlich einerseits, wie auch Didi Hamann hier gesagt, immer gesagt hat, es ist auch spielerisch keine Weiterentwicklung. Oder wie Lotta auch sagt, es ist spielerisch keine Weiterentwicklung. Das ist richtig, aber es ist jetzt, was die Punkteausbeute angeht, natürlich ist das schlechter als unter Nagelsmann. Also was heißt natürlich, es ist jetzt auch in den letzten Wochen halt schlechter geworden. Aber es sind ja, auch wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, und es ist wirklich, das ist aus dem Kopf, es waren ja jetzt doch nicht irgendwie 15 Niederlagen, sondern es sind halt 3 oder 4 gewesen. Also Leverkusen, Bochum und dadurch, dass ich schon über Frankfurt und sonst fällt mir keine ein. Und dann waren halt ein bisschen zu viele Unentschieden da. Das Pokalaus ist schlecht für den FC Bayern gelaufen. Ansonsten, ja, die Bayern schwächeln, aber sie schwächeln auf dem Niveau der Pep Guardiola-Jahre und aus, also die Hansi Flick Bayern zählen, finde ich nicht so ganz, weil das immer nochmal, wie Justus Jonas von den drei Fratzen immer gesagt hat, das ist immer ein spezial gelagerter Sonderfall gewesen. Aber ich finde, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir dem FC Bayern, das ist schön, dass ich jetzt hier quasi die Brandrede schon vorab mache, dass wir die nicht immer vergleichen mit dem Pep Guardiola Bayern, weil das sind sie nicht mehr.
Guter Punkt. Und ja, mir gefällt auch die Differenzierung, weil das stimmt schon. Es ist einfach dies Jahr eine Mannschaft so viel stärker, gerade was die Ergebnisse angeht, aber was auch die also gesamte Form eigentlich seit Spieltag 1 angeht, dass man das ein bisschen relativieren muss. Ich finde, oder aus meiner Sicht schwächeln würde ich aber schon zustimmen, dass es sich gar nicht so in den Ergebnissen, aber in der Spielweise niederschlägt. Ich finde nicht, dass man eine ganz klare Handschrift erkennen kann, was dieser FC Bayern eigentlich auf dem Platz darstellen will.
Findest du, dass sich das, um eine Zwischenfrage zu stellen, findest du, dass sich das nur auf den Platz reduziert?
Nein, auch gerade also Außenwirkung, ne? Da würde ich einerseits den Trainer wahlweise in Schutz, aber eigentlich auch in die Verantwortung nehmen wollen, je nachdem, wie er nämlich, also ich finde, er hat gute Dinge gesagt und er hat Dinge gesagt, die ich weder verstanden habe, noch professionell seinerseits gefunden habe. Jetzt, und ich meine auch nicht erst Sachen, die jetzt, nachdem die Entscheidung getroffen wurde, dass er nach dem Sommer nicht mehr weitermacht, sondern mich haben schon manche Aussagen davor, ich muss das gar nicht Gebetsmühlenartig wiederholen, aber einerseits war er schockverliebt in seine Mannschaft und andererseits hat er sie 2 Wochen später runtergeredet von Spielern und Spieler schwach geredet, anstatt sie stark zu reden. Ich habe immer verstanden, dass er für seinen Fußball eine andere Art von Sechser haben möchte. Das habe ich voll verstanden. Ich hätte es aber professioneller von ihm gefunden, als man festgestellt hat, das, was er sich vorgestellt hat, kann nicht umgesetzt werden, dass er im Kopf in der Lage ist, dann mit dem Material, blödes Wort für Menschen, aber mit den Spielern, die er hat, arbeiten kann. Und ich finde, er hat sie dann jede Woche nochmal weiter runtergeredet. Und das finde ich für einen führenden Angestellten eines Vereins schon bemerkenswert. Andererseits muss ich auch sagen, das sind alles Punkte über Tuchel oder die man von Tuchel weiß, die jetzt nicht ganz neu sind und die aber noch mehr die Frage aufkommen lassen, warum zur Hölle hat man eigentlich Nagelsmann gehen lassen? Ich finde, damit hat man eine Entscheidung getroffen, die weder nachvollziehbar ist, dazu geführt hat, dass man nur noch mit Ach und Krach einen Titel in der letzten Saison geholt hat und dass man den gesamten, also jedenfalls den Spielerkader in eine Verunsicherung gestoßen hat, die man immer wieder in den letzten Monaten gesehen hat. Und
ich nur ein ganz kurz, das ja ganz schon mal. Punkt nur. Okay, ja.
Aber das ist nicht nur Tuchels Schuld. Das ist auch, liegt mit in der Verantwortung auch der Spieler selber. Das nur dazu. Jetzt du, sorry.
Ja. Übrigens, Grüße an alle Bremen-Fans. Ich habe natürlich eure Niederlage nicht absichtlich unterschlagen. Es sind vier Niederlagen, habe ich mittlerweile recherchieren musste.
Das war ja dann.
Ja, tut mir leid. Sorry.
War ja auch die einzige Heimniederlage. Seit, ja, auch längerer Zeit. Egal.
Und, also, du hast schon den Punkt, man wusste, was man kriegt mit Tuchel. Da hätte ein Anruf bei Aki Watzke hätte gereicht, um zu ermitteln, ist das vielleicht so eine gute Idee, was diesen, in Anführungsstrichen, ja doch irgendwie, und da kommen wir wieder zu einer Sache, die wir aber schon mal besprochen haben, in einem Verein, die diese familiäre Wärme ja auch irgendwie noch ausstrahlen, oder der diese familiäre Wärme noch ausstrahlen möchte, dass er aber irgendwie nicht mehr kann, wenn er gleichzeitig so sich mit Staaten messen muss, sprich mit Manchester City, mit Real Madrid, mit Paris Saint-Germain, mit dem FC Liverpool, dieses Jahr in der Champions League nicht, aber ansonsten ist das in den letzten Jahren ja auch ein Kandidat gewesen, der relativ abonnementmäßig in der K.O.-Phase der Champions League stand. Kannst du, wenn du einen Verein hast, der meiner Meinung nach in der Sinnkrise ist, kannst du dann einen Thomas Tuchel in einer Phase verpflichten, in der es eigentlich noch gar nicht lichterloh brennt, sondern nur eine gewisse angeblich verlorene Kabine, die sich ja dann rausgestellt hat, nicht verloren war, sondern es sich vielleicht auch nur um einzelne Spieler, wie zum Beispiel Robert Lewandowski, der aber da schon nicht mehr da war, handelte. Kannst du dann einen Trainer wie Thomas Tuchel verpflichten? Ich bin der Meinung, nein. Und damit ist der Satz gesagt. Ich finde auch, dass der Satz, Thomas Tuchel hat die Kabine verloren, nicht zählt. Ich finde, er hatte sie nie gewonnen.
Das würde ich auch so unterschreiben. Ich glaube, er hatte weite Teile der, oder nein, anders. Er hatte zumindest wesentliche Teile der Kabine eigentlich von Anfang an nicht hinter sich. Er ist absolut ein Fachmann. Er ist absolut ein Trainer, der eigentlich für einen innovativen Fußball jedenfalls in der Anfangszeit seiner Karriere mal gestanden hat. Und das würde ich ihm auch zugutehalten. Er hat sich eigentlich zu so einem Top.
Ist eigentlich der Erste, der das Wort Matchplan in den Mund genommen hat, wenn es um Fußball ging.
Genau, der hatte auf jeden Fall Vision und er musste nicht zum Arzt damit, sondern der hatte wirklich Vision ist da ein blöder Begriff, deswegen, der hatte wirklich eine Idee. Also nicht nur eine theoretische, sondern auch eine praktische Umsetzung einer theoretischen Idee für einen sehr modernen Fußball. Er hat sich dann ja in dem Verlauf der Karriere nochmal ein bisschen gewandelt. Er wurde ja dann so ein bisschen zum Star-Dompteur bei PSG. Das hat er ja erstaunlich gut gemacht, wenn man ihn noch aus der Anfangszeit eigentlich auch gerade Mainz und Dortmund noch im Hinterkopf hatte. Und das finde ich, glaube ich, oder das ist das, was mir so Schwierigkeiten bereitet. Und da hätte ich gedacht, dass das bei der Kabine oder in der Kabine des FC Bayern eigentlich passt. Und genau das ist es ja irgendwie nicht gewesen.
Ich glaube, dass die Kabine in dem Moment, weil sie einen Trainer hatte mit Julian Nagelsmann, der natürlich als junger Trainer noch wahrscheinlich ein wenig zu viele Fehler gemacht hat, um so eine Kabine als eine Art Löwendompteur zu managen. Ich glaube, der hat schon Fehler gemacht. Das wird er auch heute so sagen und das würde er auch jederzeit dann sicherlich so sich eingestehen. Aber ich glaube, dass dann Thomas Tuchel der falsche Trainer ist. Jetzt kommen wir so ein bisschen, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu sehr irgendwas nachplappere, was andere Podcasts so sagen. Aber ich finde das Thema, sich Gedanken machen, welcher Trainer passt eigentlich zu dem, was wir hier haben, ist wichtiger denn je.
Absolut.
Und wenn du dir die Frage nicht stellst, sondern so besoffen von der Idee bist, und das waren ja anscheinend Brazzo und der Titan, dann musst du halt dir eingestehen, okay, wenn wir das so machen, dann müssen wir jetzt diese Saison eigentlich abhaken. Wir werden, vielleicht versuchen wir noch in den K.O.-Spielen der Champions League was zu reißen. Wir werden natürlich die Meisterschaft nicht aufgeben, wir schenken sie nicht ab, aber wir müssen in Kauf nehmen, diesen Titel mal nicht zu holen, um dann aber zu sagen, so Thomas, und jetzt im Sommer gestalten wir mit dem Festgeldkonto, was wir einfach haben, den Kader so, wie du ihn haben möchtest. Und zwar so, dass wir auch sagen, wir hatten bei Nagelsmann die Idee, 5 Jahre war nach 1,5 Jahren vorbei oder nach 1,75 Jahren, du bist jetzt unser Mann für die nächsten Jahre und wir brauchen auch deine sportliche Kompetenz, was diesen Management-Charakter oder diesen Management-Bereich angeht, denn wir haben momentan keinen Sportvorstand, wir haben momentan keinen Sportdirektor. Traust du dir das zu? Bist du da unser Mann? Und das hat ja anscheinend nie stattgefunden, weil die Führung immer relativ schnell sich mit einem externen Sportdirektor, mit Christoph Freund, auseinandergesetzt hat, der auch eine ganz andere Art von Management pflegt, nämlich eher sich über Talente und so eine Art von, jetzt will ich nicht das Mislintansche Diamantenauge hier anführen, aber der schon sich eher für junge Talente einsetzt und Transfers tätigt, die jetzt nicht so auf den ersten Blick Bayern-like, wie das momentan immer so schön heißt, sind. Und ich glaube, dass der FC Bayern immer noch in dieser großen Sinnkrise, die wir vor ein paar Monaten mal angesprochen haben, ist. Ich glaube, der FC Bayern muss sich langsam entscheiden, aufgrund seiner finanziellen Verhältnisse, sind wir der nationale Leuchtturm und ein europäischer Spitzenklub oder sind wir nur noch ein nationaler Leuchtturm und versuchen im Konzert der Großen so gut es geht mitzuhalten, so wie es, sag mal so, Anfang bis Mitte der 2000er der Fall war?
Es ist eine absolut berechtigte Frage und ich würde noch eine Komponente mit reinbringen wollen. Das haben wir ja auch per Textnachricht schon mal oder haben wir beide auch gesagt, dass da ein bisschen was dran ist. Trotzdem, auch wenn er nationaler Leuchtturm ist, muss der FC Bayern gucken, dass er nicht so stark ist, dass das passiert, was die letzten 10, 11 Jahre passiert ist. Dass es dann quasi eine Alleinherrschaft ist. Das ist so ein ganz, ich will mal sagen, das ist so ein, natürlich ein ganz schmaler Grat, den du als Branchenprimus in dem Moment irgendwie an den Tag legen musst. Und ich will da auch gar nicht so tun, als ob ich das als Verantwortlicher besser könnte als die. Aber ich finde schon, dass man sich die Frage stellen muss, die du jetzt berechtigt aufgeworfen hast, was will man denn sein? So, also Mia San Mia müsstest du in so eine moderne Zeit jetzt, ne, in die Ist-Zeit transferieren. So, weil ich finde, Mia San Mia sind halt noch die Robben-Bayern und die Schweinsteiger und Lahm-Bayern.
Die durchgepeitschen und bekloppen,
genau. Ja. Ne? Ja, ist ja tatsächlich so. Ich finde, schon für die Generation Kimmich hat das ja so in der Form auch nicht mehr gegolten. Und für mich steht und fällt es natürlich jetzt mit einer Frage, wer dann jetzt Tuchel im Sommer nachkommt. Ich will mal 6 Namen in den Ring schmeißen und will danach schon mal sagen, dass für mich eigentlich von den 6 Namen nur einer in Frage kommt. Bist du bereit?
Ja. Willst du mich auf die Folter spannen oder sagst du gleich, dass Xabi Alonso dein Top-Favorit ist?
Nee, er ist nicht mein...
Nee, ich bin gespannt.
Ja, er ist in der Liste, aber er ist nicht mein Top-Favorit.
Ich kenne die Liste übrigens nicht, meine Damen und Herren. Ich bin selber
also
gespannt.
Auf der,
ich habe schon den Stift gezückt, um mitzuschreiben. Nicht, dass ich einen
auf
Namen
der Liste stehen Xabi Alonso.
Wer ist das?
Ja. Hans-Dieter Flick.
Tatsächlich?
Der Serbi, okay. Der Trainer von Brighton.
Männer.
Mhm. Zinedine Zidane.
Mhm.
Christian Streich. Jürgen Klopp. So, für mich von dieser Liste sofort runter gehört Hansi Flick.
Gut,
kann seit der Doku nicht mehr ernst genommen werden, der Name.
Männer, das enttäuscht
weitere
mich.
4 Namen muss ich aus anderen Gründen von der Liste streichen. Xabi Alonso wird meiner Meinung nach ein weiteres Jahr in Leverkusen mit den Champions League spielen, dieses Jahr Meister werden und danach wahrscheinlich zu Real Madrid gehen und Ancelotti beerben.
Oder früher, weil er in den Knast geht.
De Zerbi.
Was ich so gehört habe.
Fände ich persönlich gut. Problematisch.
Kann kein Deutsch, ne?
Und ist meiner Meinung nach auch kein Profi High Class gewesen. Und ich befürchte, dass im Anforderungsprofil für die Bayern-Kabine ein ehemaliger Profi vielleicht oder nicht nur vielleicht, sondern wahrscheinlich erforderlich ist.
Okay, dann streiche ich jetzt offiziell, weil er auch so heißt, Christian Streich und auch Jürgen Klopp und wir haben einen Gewinner, oder?
Du hast recht. Also genau, bei Klopp ist es aber, der könnte das ehemalige Profi-Ding kompensieren. Ich nehme ihm ab, dass er nächstes Jahr nicht zur Verfügung steht.
Ja, ich auch.
Und bei Streich, ich fände es total gut. Der hat aber 2 Probleme, er wird nicht aus Freiburg weggehen. Und er hat auch das Problem Sprache, denn man braucht ein Wörterbuch für Alemannisch. Nein, du hast recht. Also für mich erfüllt, und er hat das Problem Sprache zwar auch, aber erfüllt Zinedine Zidane das Profil und ich fände ihn geeignet. Und ich würde mich um ihn bemühen, wenn ich Bayern verantwortlicher wäre.
Eine Sache zu Christian Streich und dann eine Frage zu Zidane. Ich glaube, Christian Streich ist selbst noch nicht sich ganz im Klaren, ob er in Freiburg seinen Vertrag überhaupt verlängert. Der macht ja mal 1-Jahresverträge und er ist, ja, aber nur, weil er, glaube ich, merkt, dass das Kraft zehrend ist. Der ist ja, glaube ich, 1-2 Jahre älter als Jürgen Klopp. Und ich glaube, er hat zumindest verlautbaren lassen, oder wie hast du das immer so schön hinter vorgehaltener Hand gesagt, dass er sich noch nicht sicher ist, ob er das noch das nächste Jahr schafft. Und dann die Frage zu Zidane, traust du denn Sissou zu? Und ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern an seine beiden Real Madrid Stationen. Es war ja bisher in der A-Lizenz oder A-Mannschaften Karriere war es ja bisher
nur Real.
Also der hat ja nur bisher der hat ja nur Real Madrid trainiert.
Ja, nur Real.
Relativ schwach. Ist der jemand, der einen großen Umbruch einleiten, moderieren und gestalten kann? Glaubst du das? Plus natürlich ist das ein Mann, der mit Max Eberl, den dürfen wir jetzt ja nicht vergessen, ist der in der Lage, mit Max Eberl und Christoph Freund in diesem Konstrukt zusammenzuarbeiten?
Ich glaube ja, und ich glaube, das ist ein ganz klares Ding von Kompetenz Zuordnung. Ich sehe sie dann in dem Szenario als rein Trainer auf dem Platz und für das Strategische und für die Kaderplanung immer natürlich trotzdem auch im Dialog mit Zidane werden Freund und vor allen Dingen auch Max Eberl zuständig sein. Ich glaube, da ist es eine sehr starke Konzentration auf wirklich das Traineramt. Kabine zusammenhalten und er bringt natürlich eine Aura mit, ne? Also das ist, finde ich, der große Vorteil. Eine Aura, die von den genannten Namen eigentlich nur Klopp sowieso, weil Klopp einfach eine natürliche Aura hat und auch Xabi Alonso wahrscheinlich in der weiteren Entwicklung. Noch hat er, glaube ich, noch nicht diese Aura wie ein Zidane und ein Klopp, aber er ist auf dem Weg dahin. Ich glaube, das ist das, was die Bayern brauchen. Und mir ist ganz wichtig, das ist nicht, weil der Name so groß ist, sogar der große Name spricht fast eher dagegen, aber da ich es für so wichtig halte, dass es entweder ein Trainer mit einer Aura oder eben ein ehemaliger Profi ist, glaube ich, dass es darauf hinauslaufen wird. Meine Lieblingslösung wäre, Übergangsjahr komplett machen und danach Jürgen Klopp holen. Aber ich weiß nicht, ob Jürgen vollends nach München passt, wobei ich glaube, Klopp passt im Prinzip überall hin, wobei ich glaube schon, dass er eigentlich eher zu Städten wie Dortmund, Liverpool passt als in das mondäne Monaco di Bavaria.
Und wer macht dieses Übergangsjahr?
Dann
Thomas Müller als Spieler
mit Hermann Gerland.
Gemeinsam genau. Im Team.
Also ganz ehrlich, also das wäre für mich ein Plan B, der fast Plan A Charakter hätte.
Das hast du jetzt auch nur gesagt, damit du wieder hören kannst, wie ich hier Whisky-Cola trinke und ein bisschen was erzähle, dass ich auch manchmal Leute nicht ab kann.
Ja, ich wollte dir die Brücke bauen.
Ist ja manchmal so. Das ist ja nett von dir.
Wie ist denn deine Einschätzung? Also ist das komplett ein Schwachsinn, den ich da präsentiert habe gerade, oder kannst du...
Nee, also ich finde es schwierig. Ich glaube, dass Jürgen Klopp nicht mehr Vereinstrainer wird, sondern Nationaltrainer von Borussia Dortmund.
Von NRW.
Von der deutschen Nationalmannschaft wird, und ich würde es ihm gönnen und hoffe es. Ich weiß nicht, ob er dazu schon Lust hat, aber ich glaube, dass seine Art des Fußballlehrens, muss man ja sagen, schon auch kräftezehrend ist, um ein bisschen
absolut,
zu reimen oder zumindest ansatzweise zu reimen. Ich glaube, der FC Bayern ist qua seiner Größe, und das hat ja Thomas Müller nun auch letzte Woche gesagt, als er gegen Leipzig oder vorletzte Woche gefragt wurde, ob das ein Verein wäre, der zum Entwickeln sei, wobei er, glaube ich, gar nicht so richtig das gefragt wurde, sondern einfach aus sich heraus das sagte, dass man da immer Mittwoch, Samstag performen muss. Deswegen weiß ich nicht, ob ihr ein Übergangsjahr vertragt. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, dass es auf einen Trainer, auf einen großen Trainer hinauslaufen wird. Ich bin auch, also ich hoffe für die Bundesliga, dass Xabi Alonso noch mindestens ein weiteres Jahr bei
Bayern bleibt. Ich ehrlich gesagt auch.
Cool, also auch muss ich wirklich mal sagen, ich habe vorhin zwar gesagt, das Thema finde ich ausgelutscht, aber ich finde Xabi Alonso, und ich war ja einer der wenigen, glaube ich, die gesagt haben, so ein bisschen... Ach, ist auch schon wieder. Kirche im Dorf lassen, erstmal warten, ein halbes Jahr gut sein, ist für mich noch keine Karriere. Aber little did I know, es funktioniert ja. Also es ist ja ein krasser Trainer, es geht alles auf, was er macht, oder fast alles. Dementsprechend, ich hoffe einfach für Leverkusen, ich glaube bei Florian Wirtz sind ja auch schon die Signale so gesendet worden, dass der auf jeden Fall ein weiteres Jahr in Leverkusen bleibt. Finde ich richtig cool. Zeigt ja auch so ein bisschen die Geschichte, dass man jetzt als deutscher Nationalspieler auch mittlerweile nicht mehr unbedingt zum FC Bayern wechseln muss, um groß zu sein. Also das ist einfach so. Ich würde mich freuen, wenn er eine gute EM spielt. Würde mich freuen, wenn Jamal Musiala, der glaube ich nicht beim FC Bayern bleiben wird, also nicht auf jeden Fall langfristig, freue mich, wenn die beiden eine gute EM spielen. bin noch nicht restlos überzeugt, obwohl das Thema eigentlich heute nicht aufmachen will, dass das mit beiden auf dem Feld funktionieren könnte, aber wenn es die besten Buffer in dem Fall oder Kicker sind, wie das heute so Tage heißt, warum sollen sie nicht?
Aber da,
ja, bin ich mit den Gedanken ein bisschen abgegriffen. Was hältst du denn von der Variante, um den Bogen zu spannen, Comeback Nagelsmann?
Halte ich auch nicht für komplett undenkbar, auch wenn es natürlich irgendwie erstmal komisch anmutet. Könnte ich mir aber durchaus auch noch vorstellen. Ich will noch mal eine Sache, weil du gerade auch noch mal von Spielern gesprochen hast. Darüber habe ich mir nämlich auch noch mal Gedanken gemacht. Und ich sehe nämlich folgende Spieler mit einer ungewissen Zukunft. Und Musiala ist der Einzige, der aus sich heraus, meiner Meinung nach, derjenige ist, der vakant ist. Mir würde es weiterhin gut gefallen, wenn er in München bleiben würde. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er andere Pläne hat. Dann kommen aber noch Kimmich und Goretzka. Davis ja sowieso, weil bei Real im Gespräch und glaube ich, will auch ein bisschen mehr Patte haben. Und dann zwei Spieler, bei denen ich es bei einem eigentlich schade finde, aber da sehe ich nicht so die Entwicklung in Richtung wirklich konstanter internationaler Klasse. Das ist Upamecano. Der bringt viel mit, aber ich finde, er bringt es zu selten auf die Straße und ist zu fehleranfällig. Und bei Leroy Sané ist es immer wieder verblüffend, dass er ein halbes Jahr gut performt und dann irgendwo, dieses Jahr geht's sogar noch, also aber irgendwo in der Rückrunde immer so eine Delle kommt. Jetzt ist es bei ihm derzeit wohl, glaube ich, auch verletzungsbedingt, aber das sind die Spieler, die ich mit ungewisser Zukunft beim FC Bayern sehe. Ich würde auf folgende Spieler setzen und davon bei zwei Personen nur noch begrenzt, weil Alter, Neuer, Müller und dann würde ich auf De Ligt setzen. Ich würde auf Pavlovic setzen und logischerweise auf Kane, Coman, Tell. Das wäre meine Achse. Ja.
Ich schreibe gerade mit und muss sagen, du hast gesagt, wegen Alter, Neuer, Müller, macht ja dann keinen Sinn. Also welcher neue Müller kommt denn?
Also Manuel Neuer und der alte Thomas Müller.
Der alte Tiefenklotscher.
Aber ja, den musstest du dir noch gönnen. Genau.
Ja, ich würde Müller wirklich ein bisschen ausklammern. Ich sehe das, also ich habe vor einem Jahr ungefähr gesagt, als die Schockverliebtheit von Thomas Tuchel im Spiel gegen City an die Tagesordnung kam oder als er es zum ersten Mal gesagt hat und dann aber dass das keine Thomas Müller Spiele gewesen sind. Das hat mich sehr irritiert. Ich glaube, dass der neue Trainer genau das moderieren muss, dass er wegmoderieren muss, dass Thomas Müller und ein Joe Kimmich und ein Leon Goretzka nicht mehr die Rolle spielen werden, dass sie entweder nicht mehr beim FC Bayern spielen würden. Ich gucke jetzt Kimmich und Goretzka an, vor allen Dingen Goretzka.
Das abmoderieren, ja.
Ja, einfach, also ich glaube, das ist jetzt etwas, was auch natürlich nicht nur der Trainer, sondern auch Max Eberl und Christoph Freund machen müssen. Die müssen jetzt klipp und klar sagen, auf dich bauen wir, du bist Achsenspieler und du bist es halt nicht. Wir sehen gerade übrigens Alexander Nübel bei einem toll performenden VfB Stuttgart. Ich weiß nicht, ob es nicht hochgradig fahrlässig wäre, nicht zu sagen, wir leiten auf der Torhüterposition jetzt auch den Umbruch ein. Aber da muss Manuel Neuer dann, glaube ich, auch 25 endlich sagen, es reicht. Ich glaube, Manuel Neuer hätte auch vom Standing her die Möglichkeit, nochmal Ausland zu spielen und trotzdem Nationalelf zu spielen.
Ja, kann ja auch sein, dass man bei einem Topclub nochmal sagt, den wollen wir nochmal haben, ne? Für ein, zwei Jahre.
Juventus Turin braucht immer gute Torhüter.
Ich glaube, so langsam sind wir so auf der Ramp-Down gerade, ne?
Was heißt das?
Ja, wir hatten uns eine Stunde vorgenommen, wir sind jetzt knapp drüber, nur als kleiner Reminder. Ich habe übrigens auch noch...
Ja, ich wollte das jetzt über alles gesagt sagen. Also, ich warte jetzt auf das Codewort, es kann auch 4:80 dauern.
Ja, ich,
und dann kommt sowas wie Badehosen-Obmann. Und dann heißt das auf Wiedersehen.
Ich hätte aber noch zum guten Schluss noch einen wichtigen TV-Tipp für alle Hörerinnen und Hörer. Ja.
50 Shades of Grey.
Nein. Nee, er hat schon Fußballbezug. Und zwar empfehle ich doch am Sonntag 16.45 Uhr allen geneigten Fußballinteressierten sich das Spiel Liverpool gegen Man City anzugucken. Ich glaube, da geht's um zumindest eine nicht ganz unmaßgebliche Vorentscheidung im Titelrennen. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und ich glaube, dieses Spiel sollte man nicht unbedingt verpassen, wenn man Lust auf Fußball hat.
Wann war das nochmal, bitte?
Sonntag, 16.45 Uhr.
Da kann ich nicht.
Geschlechtsverkehr?
Anstoß dann 17, sorry. Dann aber 17.30 Uhr. Anstoß vermutlich. Also das ist ja auch immer die Krux, dass die immer parallel zum Sonntag, zweiten Sonntagsspiel der Bundesliga spielen. Ich bin ja ein Kind der Bundesliga.
Aber du wirst es nicht ahnen, das Spiel ist von der Spielansetzung terminiert für 16.45 Uhr.
Okay. Spannend.
Ja.
Ja, tatsächlich.
Deswegen, weil viele nämlich 17:30 sonst im Kopf gehabt hätten, war mir das wichtig, das einmal mitzuteilen, nicht, dass sie erst zur zweiten Halbzeit reingrätschen. Und du solltest es auch hören, weil ich befürchtete auch, dass du es auch nicht ganz auf der Pfanne haben wirst.
Ja, ich, bei mir ist Sonntag immer die Frage, ob ich es dann überhaupt schauen kann, aber das wäre so ein Spiel, was ich mir auch tatsächlich dann mal im Real Life angucken würde. Ich habe das sogar beim Leverkusen-Bayern-Spiel versucht, ist mir misslungen, weil es dann schon eingeblendet war, dass 3-0 steht, aber egal. Ich habe es aber tatsächlich dann so ein bisschen mit ein bisschen Vorspiel habe ich es mir angeguckt. Weil ich das wirklich
taktisch, du hast es auch ausgearbeitet, ne?
Nee, das nicht, aber ich wollte halt wissen, man muss ja, finde ich, ein Gefühl entwickeln, was das für eine Art von 3-0 ist. Es gibt ja 3-0s, die sich anfühlen wie ein 1-0 und es gibt 3-0s, die sich anfühlen wie, also so wie damals BVB gegen Schalke 04 und du denkst eigentlich, wieso steht es nicht 9-0? Ne?
Gut. Super.
Dann freuen wir uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr dürft uns gerne lieben, liken, abonnieren, Fragen mit Fragen löchern, Fragen stellen auch zur Not, wenn es zu Löchern nicht geht. Antworten erwartet ihr bitte asapissimo, wie das glaube ich heißt. Also wir werden immer versuchen, uns sehr, sehr schnell mit euren tollen Fragen auseinanderzusetzen. Das haben wir heute getan. Vielen Dank, liebe HörerInnen, an dieser Stelle. Es wird jetzt ein bisschen seidig vielleicht abgemoderiert, ein bisschen seidig vielleicht abgebunden. Abonniert uns unbedingt bei Spotify. Ja. Wir brauchen immer 5-Sterne-Bewertungen, weil das ganz, ganz wichtig ist und uns ja im Algorithmus hochspült. Das ist wichtig. Das kann man bei Apple Podcasts und bei Spotify machen. Eine Homepage haben wir nicht, aber ihr könnt uns auch
noch Social Media noch folgen. Nicht. Wir sind immer ein Wort, das ich auch im Beruflichen immer gerne.
Think big.
Du, das nehme ich immer mit.
Genau, da haben wir, und wir werden uns auch bemühen, ein Learning zu haben in der Zukunft. Ganz wichtig, ganz wichtig.
Habe ich ein Learning.
So.
Aber eins möchte ich jetzt an dieser Stelle noch sagen, ne?
Tschüss. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Die Lieber Bros ist eine Podcast-Produktion von Malte und Timo Asmussen.
Beide freuen sich tierisch über Bewertungen bei Apple Podcasts oder Spotify oder auch dem Podcatcher eurer Wahl.
Folgen könnt ihr uns über Instagram und Twitter. Unter dem Handle @dieLieberBros findet ihr unseren Content auf Instagram. Zudem findet ihr meinen Content unter dem Twitter-Handle @RealVideoTK oder bei Instagram @DerVideoTK. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.